Ja, ein ganz herzliches Dankeschön und Chor für dieses mutmachende Lied. Auch wieder eine gute und wichtige Einleitung für das, was wir heute miteinander betrachten sollen. Denn genau um das soll es gehen, um Mut machen. Und deswegen möchte ich auch alle ganz herzlich begrüßen heute Morgen. Alle Gemeindeglieder, aber auch alle Gäste, die heute hier sind. Es kann nur so sein, dass man sagen kann, ich gratuliere jedem, der heute da ist. Warum? Weil wir unter das Wort Gottes kommen, weil wir heute in Gegenwart Jesu Christi direkt sind und weil wir wissen dürfen, dass er zu jedem Einzelnen von uns heute reden möchte. Und das ist ein ganz, ganz besonderes Vorrecht und ich hoffe, dass das heute wirklich unsere Herzen berührt, dass sein Geist uns erreichen kann, dass wir erkennen dürfen, hier geht es nicht um irgendeine Routine, die wir eben sonntags mal abwickeln, sondern hier geht es um die Gegenwart, um die Begegnung mit Jesus Christus, dem auferstandenen Herrn. Ich möchte ein kurzes Lebenszeugnis voranstellen von einer Schwester, die heißt Astrid Kimmich, taucht hier in diesem Buch Leben ist mehr auf. Ich habe so ein bisschen geforscht über ihr Leben. Sie ist wohl auch Lektorin, bespricht christliche Bücher. Und sie hat hier einen Beitrag geschrieben, wo sie von sich selber spricht. Ich möchte mal kurz ein paar Zeilen daraus lesen. Der Biopsiebefund hat leider unseren Verdacht bestätigt. Sie haben einen bösartigen Tumor, der schnellstmöglich entfernt werden sollte. Das war das nüchterne Ergebnis einer ganzen Reihe von Untersuchungen. Nun war die Zeit des Hoffens und Wartens vorbei. Aus der Ungewissheit war schockierende Gewissheit geworden. Bei dem zufällig entdeckten Tastbefund handelte es sich tatsächlich um Krebs. Wie geht es uns dabei, wenn man sowas hört? Diagnose, Krebs, nicht selten ein sicheres Todesurteil. Und ich weiß, wovon ich rede. Meine Mutter ist an Krebs gestorben, als ich 7 Jahre alt war. Mein Vater ist an Krebs gestorben. Meine Schwester ist an Krebs gestorben. Und mein Bruder ist an Krebs gestorben. Was bleibt übrig, wenn so etwas uns begegnet, wenn solche Diagnosen plötzlich stehen, ist es nur noch Hoffnungslosigkeit? Wissen wir noch ein, noch aus? Wie gehen wir denn mit sowas um? Gibt es Hilfe? Gibt es Antworten auf diese quälenden Fragen? Auch warum lässt Gott denn sowas zu? Warum handelt Gott so? In der Bibel finden wir dazu viel. Ich möchte ein Wort mal voranstellen aus Philipper 4, Vers 6. Philipper 4, Vers 6. Dort lesen wir: Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Ich lese es nochmal. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Wenn dieser Vers vom Sorgen redet und dann auch noch sagt, sorgt euch um nichts, ich glaube, dann ist es wichtig, dass wir uns erstmal kurz überlegen, was bedeutet das Wort Sorgen überhaupt oder das Sorgen? Was ist denn das? Ich denke, es gibt zwei Deutungen und das wird auch aus dem griechischen Urtext klar im Neuen Testament, dass es um zwei Dinge geht. Das erste ist ein sich um etwas kümmern. Und da sehen wir im 1. Timotheus 4 in den Verse 12 bis 15, wie der Apostel Paulus zu seinem Ziehsohn, sage ich jetzt mal geistlichen Sohn Timotheus, spricht und sagt: Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Fahre fort mit Vorlesen und Ermahnen, mit Lehren, bis ich komme. Lass nicht außer Acht die Gabe in dir, die dir gegeben ist, durch Weissagung, mit Handauflegung der Ältesten. Dies lass deine Sorge sein, damit gehe um, damit dein Fortschreiten allen offenbar werde. Also der Apostel Paulus fordert den Timotheus geradezu auf, sich zu sorgen. Dies lass deine Sorge sein. Im Griechischen heißt es wörtlich, dieses übe darin sei. Also wir sehen, da geht es eigentlich um die alltäglichen Lebensverrichtungen eines Menschen, wo es darum geht, dass man sich einfach um die Dinge kümmert, die in unserem normalen Leben auf uns zukommen. Und es ist auch etwas, was uns in der Regel nicht überfordert. Das ist ein ganz normales Dafür-Dasein. Und deswegen möchte ich auch ganz klar an der Stelle sagen, dass diese Sorgen, dieses sich kümmern in der Philipperstelle, wo es heißt, sorgt euch um nichts, nicht gemeint ist. Denn wenn das so wäre, dann könnte man die Welt räumen, dann könnte man irgendwo auf eine einsame Insel gehen und selbst wenn wir dort ohne jemand sonst wären, dann wäre es trotzdem noch so, dass wir halt gucken müssten, was essen wir eigentlich jeden Tag, wo kriegen wir denn Trinkwasser her und so weiter. Also auch dort wird es gerade weitergehen. Ich möchte mir noch ein Beispiel geben, was so ein sich kümmern sein kann, zum Beispiel die Finanzen. In der Familie beispielsweise oder auch nicht in der Familie, dass man aufpassen muss, dass am Ende vom Geld nicht zu viel Monat übrig ist. Das ist ein ganz normales sich kümmern, ja. Etwas, was erlaubt und auch wichtig ist, dass man es tut. Oder auch die ganzen Dienste, die man in der Gemeinde tut. Auch das etwas, was sich kümmern ist, was ganz Schönes und was Normales ist. Also behalten wir das einfach im Hintergrund, darum geht es heute nicht. Aber in der zweiten Bedeutung, die dieses Wort noch hat, wo die Bibel ein eigenes Wort dafür im Griechischen hat, das heißt Merimnan, das ist dieses Wort, wo es um ein bedrücktes und angstvolles in die Zukunft schauen geht. Wenn Sorgen drücken, wir haben es vorher auch im Chorlied gehört, wo es um Sorgen ging, wo so Lasten da sind, wo wir denken, wir kommen nicht mehr klar damit, zum Beispiel so eine Diagnose wie Krebs oder ganz persönliche Sorgen, wo man nicht mehr weiß, wie kann ich meinen Alltag bewältigen, dass selbst die Dinge, wo man sonst locker aus dem Ärmel schüttelt und sagt, hey, ja, das Kümmern, das mache ich gar ohne Probleme, meine Alltagsverrichtungen, wo selbst das nicht mehr möglich wird, wo es einem erscheint wie ein Berg, den man niemals besteigen kann. Darum geht es mit diesem Sorget euch um nichts in Philipper 4. Sprüche 12, 25 heißt es, Sorge im Herzen bedrückt den Menschen, aber ein freundliches Wort erfreut ihn. In Matthäus 13, 22, bei dem aber unter die Dornen gesät ist, das ist, der das Wort hört, und die Sorge der Welt und der betrügerische Reichtum ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Also wir sehen, dass diese belastende Sorge, diese bedrückende Sorge etwas ist, was uns lähmen kann, was letztendlich sogar dazu führen kann, dass wir nicht mehr Frucht bringen für den Herrn in dem, was wir tun, beziehungsweise wo wir vielleicht gar nicht mehr in der Lage sind zu tun. Und wenn wir heute mal in unsere Zeit hineingucken, ich glaube, dann ist jedem von uns klar, dass es einen Haufen an bedrückende Dinge gibt, die uns in so eine Stimmung, so eine Haltung hineinbringen können. Ich möchte nur von den Abtreibungen kurz sagen, wie viele Kinder heute im Mutterleib ermordet werden. Die politische Unsicherheit, wie geht's weiter? Die ganzen Medien sind gerade voll davon, wie wird's wohl in Amerika und in der Weltpolitik weitergehen nach der Wahl von Donald Trump als neuer Präsident. Der Terrorismus, der immer mehr überhand nimmt, diese furchtbaren Gewalttaten und Gräueltaten, die immer wieder passieren, die Selbstmordattentate, aber auch die Amokläufe, etwas Furchtbares. Erst jetzt hatte Präsident Barack Obama im ZDF, meine ich war es, ein Interview gegeben, nur eine Viertelstunde. Da war er gefragt, was in seiner Amtszeit der schlimmste Moment war. Und er hat ja nun wahrlich etliche und viele schlimme Dinge erlebt. Aber da hat er gesagt, der schlimmste Moment war, als er dort zu den Eltern dieser Schule gehen musste, wo ein verwirrter junger Mann, ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, 20, Sechsjährige erschossen hat. Und er musste diesen Eltern entgegentreten und dieses furchtbare Leid ertragen. Er hat gesagt, er wird es nie wieder vergessen. Oder denken wir an den Klimawandel, an die Kriege, an Epidemien. Wir hören jetzt wieder von der Vogelgrippe in Deutschland ausgebrochen und Gewalt und unsere persönlichen Sorgen, die wir tragen, zum Beispiel die Sorge um den Arbeitsplatz. Auch wieder eine ganz aktuelle Pressemeldung. VW streicht 30.000 Stellen, davon 23.000 in Deutschland. Und es wird noch so groß aufgebauscht, als ob das die größte Innovation in der Geschichte des Konzerns wäre. Hat schon mal jemand dann an die Menschen gedacht, die dann plötzlich ohne Arbeit dastehen? Sorgen, Sorgen, Sorgen. Was tun? Ist es nicht so wichtig, dass man wisset, wie man mit sowas überhaupt umgehen könnte? Hat jeder so seine eigene Strategie? Der eine setzt auf Schicksal und denkt, oh, irgendwann wird es schon wieder besser. Und so schlimm wird es ja dann auch wieder nicht sein. Die Medien, die machen das ja alles viel zu dramatisch. Andere wieder beten. Wir haben erst jetzt in der Jugendstunde eine Aufführung bekommen, wie viel Zeit in dem normalen Leben eines Menschen auf welche Dinge verbracht wird. Und da steht, dass man ca. 24 Jahre, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, schlafen. Und beten. Hilfe, wie lang war es? Zwei Wochen, danke. Zwei Wochen. Ich hoffe, dass es auf die Christen nicht zutrifft. Das war eine weltliche Statistik. Gell? 2 Wochen. Was machen wir? Ich möchte Matthäus 6, 24 bis 34 lesen. Denn da redet der Herr Jesus Christus, als er auf dieser Erde in Menschgestalt war, selber. Matthäus 6, 24 bis 34. Da sagt der Herr Jesus, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht. Sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Bevor ich auf das Thema jetzt doch etwas tiefer eingehen möchte, möchte ich etwas voranstellen. Wir haben im Vers 32 in diesem Text gelesen, euer himmlischer Vater weiß. Euer himmlischer Vater. Und es ist mir ein ganz großes Anliegen, dass uns das bewusst ist, dass wir vor dieser Frage mal stille stehen, ist der himmlische Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, tatsächlich dein und mein Vater? Denn nur wenn wir wirklich wissen, dass Gott im Himmel eben nicht irgendein lieber Gott ist oder irgendeine Macht, eine unpersönliche, sondern eine persönliche Person, die man erleben kann, wenn wir uns zu diesem Gott einmal in Jesus Christus gewendet haben, nur dann haben wir das Recht zu sagen, es ist mein himmlischer Vater. Und nur dann werden diese Worte, wie jetzt hier, die über Sorgen reden, beziehungsweise dass Gott für uns sorgt, auch greifen in unserem Leben. Deswegen ist mir das echtes Anliegen, heute mal in 4 Schritten ganz kurz, aber prägnant zu erklären, wie man zu einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus kommt. Und ich möchte einfach voranstellen, dass jeder sich in dieser Frage einmal jetzt selber Antwort gibt, ob er diese Schritte schon mal vollzogen hat, ob er diese Schritte schon mal gegangen ist. Es ist ganz einfach und es ist wichtig zu wissen. Der erste Schritt ist, dass man einmal erkennt und anerkennt, Gott liebt mich. Hört sich so einfach an, gell? Aber wie viele Menschen glauben heute, da ist so ein furchtbar zorniger Gott, da ist ein Gott, der will mein Verderben. Gerade wenn man auf die ganzen Dinge in dieser Welt schaut. Nein, Gott will nicht dein Verderben. Er liebt dich. Er liebt dich zu 100%. In Johannes 3, Vers 16 lesen wir das so wunderbar darum. Oder also hat Gott die Welt geliebt. Und mit die Welt können wir uns alle mit einschließen. Er hat dich, darum hat Gott dich und mich geliebt. Dass er seinen einzigen Sohn gab. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist der Wille Gottes. Aus seiner Liebe heraus zu dir und zu mir. Aber dann müssen wir uns auch einer Tatsache stellen, und das ist der zweite Punkt. Nämlich, dass wir alle miteinander Sünder sind. Dass wir schuldig sind vor Gott. Und dass man nicht dieser Schuld ausweicht und sagt, wir sind ja alle schuld. Und da, ich bin ja noch nie im Gefängnis gewesen, also so schlimm ist es ja auch nicht. Was habe ich denn schon gemacht? Vielleicht mal ein bisschen gelogen da, vielleicht mal dort ein bisschen bei der Steuererklärung geschummelt. Und naja, aber darauf kommt es ja nun wirklich nicht an. Es gibt viele, die sind viel schlimmer als ich. Ja, vielleicht. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass du gesündigt hast. Und ich auch. Römer 3, 23 heißt es, sie sind allesamt Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Und ich möchte noch im Psalm 14 lesen, wo eigentlich genau dasselbe steht. Das heißt, dass die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Sie taugen nichts. Ihr Treiben ist ein Gräuel, da ist keiner, der Gutes tut. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sähe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Aber sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Wer will da stehen und sagen, aber ich habe noch nie gesündigt in meinem Leben. Das können wir nicht. Aber wenn wir es mal zugeben, dass wir gesündigt haben, dann müssen wir wissen, dass das Konsequenz hat. Dann müssen wir wissen, dass die Sünde von Gott gestraft wird. Denn auch da sagt die Bibel klipp und klar, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Und da ist nicht der leibliche Tod gemeint, sondern da ist das ewige Getrenntsein von Gott mal in der Ewigkeit gemeint. Deswegen ist dieser zweite Schritt so wichtig, dass wir anerkennen, ich bin ein Sünder und Gott muss mich eigentlich mit Recht, mit dem Tod dafür bestrafen. Hast du das mal akzeptiert in deinem Leben? Oder hast du die Frage verdrängt? Oder denkst du, ach, ich bin mir nur selber verantwortlich, was habe ich schon mit Gott zu tun? Dann musst du wissen, dass diese deine Einstellung an dem, was kommen wird, überhaupt nichts ändert. Sondern allein das, was Gott sagt, zählt. Denn er ist der Einzige, der über diese Frage urteilen kann. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Nämlich, dass wir uns die Frage mal stellen, warum ist Jesus überhaupt auf diese Welt gekommen? Warum ist Jesus Christus auf diese Welt gekommen und gestorben? In Lukas 19,10 lesen wir das ganz schön, da heißt es, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und wisst ihr, was das ist? Das bist du und das bin ich. Deswegen ist Jesus auf diese Welt gekommen. Warum? Weil er uns liebt. Und weil er gesehen hat, dass sein Vater sein gerechtes Urteil über die Sünde in meinem Leben, in deinem Leben vollziehen muss. Und das wäre der Tod. Und jetzt kommt Jesus auf diese Welt und sagt, und ich liebe dich so sehr, mein Kind, auch wenn du dich noch nicht zu mir gewandt hast. Ich liebe dich so sehr, dass ich bereit bin, stellvertretend für dich deine Schuld, die Strafe für deine Schuld zu tragen. Und dann geht Jesus Christus diesen Weg. Er geht ihn ans Kreuz. Er lässt sich verspotten und verachten und schlagen. Er lässt sich ans Kreuz nageln als Verbrecher, der er nie war. Und hat dort deine und meine Sünde, die Strafe dafür getragen. Der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leib auf das Kreuz, auf das wir der Sünde abgestorben, hin vor der Gerechtigkeit leben. Und durch seine Wunden sind wir heil geworden. Und jetzt sagt Jesus Christus, schau, und ich habe jetzt alles für dich gemacht. Ich habe sogar stellvertretend für dich die Schuld getragen. Ich habe mich dafür bestrafen lassen, was du falsch gemacht hast. Und jetzt wünsche ich mir nur eins. Bitte, komm doch zu mir. Nimm doch dieses Geschenk, das ich jetzt für dich bereit habe, an. Was hast du dann zu tun? Das ist der vierte Punkt. Und dann sind wir schon fertig. In 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Hast du deine Sünden schon mal bekannt? Oh, das ist furchtbar, gell? Das ist so schlimm und schwer. All die Schande, die ich in meinem Leben aufgehäuft habe, die mir bewusst ist, mal zu sagen, ganz bewusst zu sagen, vielleicht von einem Seelsorger. Wisst ihr, Jesus hat sie doch alle gesehen. Da ist doch nichts, was ihm verborgen wäre. Man könnte ihm gar nichts Neues sagen. Und Schande, ja, es ist eine Schande für uns. Aber jeder von uns hat gesündigt. Da ist keiner, der gerecht ist von sich aus. Deswegen möchte ich dir Mut machen, dass du diesen Schritt bewusst tust, die Sünden bekennen und dann aber noch viel wichtiger als das, Jesus in dein Leben aufnehmen. An ihn glauben, ihm sagen, Herr Jesus, ich will mein Leben mit dir leben. Und dann schenkt er dieses Wunder, dass er dein Leben völlig verändert. Dann ist das Ergebnis eine neue Schöpfung. Dann ist das Ergebnis, dass er von diesem Augenblick an, und da kommen wir jetzt wieder auf unseren Text zurück, dass er von diesem Augenblick an dein Leben in die Hände nimmt als sein Kind, dass wir dann himmlischer Vater sagen dürfen, Abba, lieber Vater, mein Papa im Himmel, der allmächtige Gott. Das ist der Moment, wo Gott dann unser Leben in seiner Hand hält, wo er es formt immer mehr, und wo er es in Liebe zum Ziel dann einmal trägt, nämlich in Ewigkeit bei Jesus Christus in Geborgenheit sein zu dürfen. In Ewigkeit. 4 Schritte. Und dann kommt noch der Dank für diese Erlösung. Wer Dank opfert, der preiset mich. Und das ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Das ist Psalm 50, 23. Wenn heute jemand da ist, ich möchte euch herzlich bitten, wer merkt, Menschenskinder, ich habe noch nie, mir war das noch nie bewusst, dass es so einfach ist, dann steh bitte heute einmal dazu und sei bereit, um zu sagen, ja, ich will. Ich will auch endlich mal aufhören mit meinem alten Leben und ich brauche eigentlich dringend Hilfe in meinem Leben. Ich weiß, ich komme alleine nicht mehr weiter. Ich brauche da eine potente Hilfe. Dann gibt es eine und die heißt Jesus Christus. Da gibt es eine Lösung und die heißt völlige Beziehung und Vertrauen mit ihm leben. Und da sind wir dann bei dem Text wieder zurück in Matthäus, wo uns Gott das so wunderbar vor Augen führt in irdische Bilder, dass wir Vögel anschauen sollen, Blumen anschauen sollen. Was macht sich ein Vogel für eine Sorge, ob er was zur Nahrung findet? Na, aber keine Sekunde in seinem Leben. Er findet. Oder habt ihr die Eichhörnchen jetzt im Herbst gesehen, wie sie anfangen, die Nüsse einzugraben? Die finden. Haben sie die Bäume gepflanzt? Nein, Gott hat es gemacht. Und jetzt sagt uns Jesus Christus, ihr Kleingläubigen, wird Gott denn nicht viel mehr für euch tun? Wenn wir in seiner Hand geborgen sind, wenn er sein Leben oder wenn er unser Leben in seiner Hand hält, wird er denn nicht viel mehr tun für uns? Wenn uns Sorgen drücken wollen und quälen wollen, wird er nicht viel mehr tun? Warum? Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Er weiß genau um unsere Bedürfnisse. Ihm ist kein einziger Gedanke unseres Herzens verborgen. Selbst wenn wir zu schwach wären, um zu beten. Selbst wenn dunkle Stunden in unserem Leben sind, wo die Bibel von einem finsteren Tal redet, wo wir vielleicht nicht mehr die Kraft haben zu beten, so ändert sich an dieser Tatsache nichts. Euer himmlischer Vater weiß, was ihr bedürft. Und er wird handeln, selbst wenn wir nicht mehr bitten können. Und dann sagt das Wort hier, wenn wir jetzt nach dem Reich Gottes trachten und nach seiner Gerechtigkeit, letzten Endes, wenn wir einfach an Jesus Christus hängen und uns von ihm gebrauchen lassen, dann wird uns das alles zufallen, heißt es. Also all das, was wir brauchen, was wir nötig haben in unserem Leben, wird uns zufallen, es wird uns geschenkt. Und da stellt sich dann die Frage, wie sieht dieses Zufallen wohl aus? Ich glaube, es gibt zwei Ebenen. Die eine Ebene, das ist das einmalige Zufallen, also Dinge, wo uns einmalig zufallen können. Markus 13,11 heißt es, und wenn sie euch hinführen und überantworten werden, also dass wir in eine Situation kommen, wo wir vor einem Richter stehen müssen und uns vielleicht rechtfertigen müssen, so sorgt euch nicht vorher, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn ihr seid's nicht, die da reden, sondern der Heilige Geist. Ist das nicht was Wunderbares? Eine Situation, die uns in furchtbare Angst bringen kann. Stellt euch vor, wir werdet jetzt vor einen Richter gezerrt und es droht vielleicht sogar Todesurteilen. Es ist in viele Länder dieser Welt gang und gäbe. Hätte ich nicht auch Angst in dem Moment, werde ich wohl das Richtige sagen? Vielleicht kriegen wir gar keinen gescheiten Rechtsanwalt zur Seite. Und jetzt sagt das Wort hier, sorgt euch nicht vorher, was ihr reden sollt. Das braucht Glauben, das braucht Vertrauen. Da zu sagen, nein, Herr, und ich sorge mich jetzt nicht, denn ich weiß, dass du dazu stehst, wenn du in deinem Wort zu mir sagst. In dem Moment, wo du dort bist, dann bist nicht mehr du, der redet. Dann rede ich durch meinen Geist, durch dich. Wohl uns, wenn wir das lernen dürfen, wenn ich das lernen kann, mehr und mehr, auch in solche Situationen völlig Gott zu vertrauen. Vater, mein Leben ist ja eh ganz in deiner Hand und du sorgst für mich. Das sind so einmalige Dinge. Aber dann ist es auch ein Prozess. Ich will sogar so weit gehen, zu sagen, es ist ein Lebensstil, das Nicht-Sorgen. In 1. Petrus 5, Vers 7, da steht so eine Schlüsselstelle. Dort heißt es, alle eure Sorge werft auf ihn, Jesus Christus, denn er sorgt für euch. Alle eure Sorge. Was ist da ausgenommen, liebe Geschwister, liebe Zuhörer? Wenn da einer ist, Jesus Christus in seinem Wort, der sagt, hier, ich sag dir das schriftlich schwarz auf weiß. Du darfst alle deine Sorgen auf mich werfen. Du darfst mir alles sagen. Und ich sage dir zu, ich sorge für dich. Was ist ausgenommen? Im Griechischen, ich lese jetzt mal der Vers 6, wortwörtlich übersetzt mit dazu, steht, demütigt euch also unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, alle eure Sorge geworfen habend auf ihn, weil ihm liegt an euch. Alle eure Sorge geworfen habend. Das ist eine Zeitform, die es im Griechischen gibt, die haben wir im Deutschen nicht. Geworfen habend. Das heißt letzten Endes nichts anderes, als dass wir hier in einem fortlaufend andauernden Zustand sind, wo wir die Sorge immer werfen und aber auch geworfen haben. Das ist vielleicht ein Stück weit paradox, vielleicht kann man es mit einem gewissen Bild illustrieren. Stellt euch vor, ihr steht irgendwo in der Natur draußen an einem Wasserfall. Ein schöner Wasserfall, nicht ganz so ein dramatisch schwerer, sonst würde man ja erschlagen, wenn man drunter steht. Aber ein schöner Wasserfall, wo man sich drunter stellen kann. Jetzt prasselt dieses Wasser ständig auf einen runter. Das ist immer so. Und jetzt stellt euch vor, da steht jetzt jemand am Ufer und da ist so Matsch und Dreck und der denkt so, und den will ich jetzt mal richtig dreckig machen. Und nimmt den Matsch und wirft auf die Person, die unter dem Wasser steht. Was glaubt ihr wohl, was passiert? Wird er dreckig? Der lacht bloß. Der lacht bloß. Kaum, wenn vielleicht der Matsch ihn auch noch berühren sollte, wenn er schon vorher durchs Wasser abgefangen wird, kaum kommt der Matsch an ihn, zack, ist er weg. Und schaut, genau so können wir das Bild nehmen, etwas, was uns fortlaufend vor Sorge bewahrt. Fortlaufend. Dass wir unsere Sünde geworfen haben auf den Herrn. Und so wie die Sorgen kommen, so sorgt er auch. Genauso wie das ein dynamischer Prozess ist, dass so Sorgen immer wieder auf uns eindringen, genauso ist der dynamische Prozess des Sorgens des Herrn Jesus. Er ist da und er schaut auf uns. Und da ist es wichtig, dass uns das immer wieder bewusst ist, in allem, was uns da begegnet, ist er der Wirkende. Er ist der Handelnde in deinem und in meinem Leben. Gehörst du ihm? Wenn nicht, dann ist eben nicht Jesus Christus, der in deinem Leben der Handelnde ist. Dann bist du es bestenfalls du selber und ungünstigsten Fall der Teufel, der Widersacher Gottes. Und das ist eine ernste Sache. Und frag dich mal selber, ich selber bin mal an den Punkt in meinem Leben gekommen, da war ich gerade mal 22 Jahre alt, da 21. Da bin ich an den Punkt gekommen, wo ich feststellen musste, nach 21 Jahren meines Lebens, dass ich an einem Bankrottpunkt angekommen war. An einem Punkt, wo ich gesagt hatte, ich habe ganz klar gemerkt, ich kann mein Leben selber nicht so leben und gestalten, dass ich selber glücklich und zufrieden bin, geschweige denn Gott damit zufrieden ist. Und ich hatte damals genau den gleichen Schritt, vor dem du vielleicht heute Morgen stehst, nämlich sagen zu müssen, Herr, ich kapituliere. Ich gebe es dir zu, ich habe mein Leben nur in Sünde gelebt. Aber jetzt komme ich zu dir. Es ist genug jetzt. Und er hat mich angenommen und ich hatte viele Sünde zu bekennen. Und ich glaube, viele von denen, die ich bekennen musste, die habt ihr nicht getan. Und ich möchte jetzt auch noch kurz auf die Gemeinde zu sprechen kommen. Gemeinde ist sowas Wichtiges, weil Gemeinde der Leib Christi ist. Das sind all diejenigen, die Jesus Christus angenommen haben, die einen himmlischen Vater haben. Und deswegen ist die Gemeinde auch so wichtig, weil sie füreinander da ist. Nicht nur der Herr Jesus selber, der sagt, ich sorge für dich, ist da, sondern er hat uns auch Brüder, er hat uns Schwestern an die Seite gestellt, dass wir füreinander da sind, dass wir gegenseitig Lasten tragen und abnehmen, dass wir auch füreinander sorgen. Das ist so wichtig, dieses Prinzip, dass wir füreinander da sind, dass wir Nöte miteinander teilen. Und wenn wir Nöte miteinander teilen sollen als Geschwister, dann ist es auch wichtig, dass wir kein Gebäude von Selbstbetrug aufrichten. Wisst ihr, wie das aussehen kann? Selbstbetrug, das kann aussehen, dass wir sagen, nein, ihr seid schwach. Ihr seid schwach und ihr habt gesündigt, ihr sündigt oft, aber ich doch nicht. Ich bin jetzt schon so lange auf dem Weg mit dem Herr Jesus, mir passiert keine Sünde mehr. Wer sagt, er hat keine Sünde, der betrügt sich selbst. Das wäre das Schlimmste, was passieren kann. Weil dann machen wir uns Distanz in unserem Leben, wir machen Distanz zu unserem Nächsten und wir stellen uns auf eine Stufe, die einfach unwahr ist. Wenn wir aber bereit sind, unsere Schwachheit gegenseitig auch zuzugeben, uns bewusst zu sein, dass wir alle auf Hilfe angewiesen sind, in erster Linie natürlich vom Herr Jesus, aber dann eröffnet uns das auch der Weg, dass wir uns gegenseitig helfen können, dass wir vertrauensvoll miteinander reden können, dass wir sagen können, du, mir ist hier echt was passiert oder ich komme hier in einer bestimmten Frage einfach nicht mehr klar, hilf mir. Ich sage es jetzt doch, erst vor kurzem ist mir das genauso passiert. Da durfte ich das erste Mal im Badminton sein. Bei meinem lieben Bruder Johann dahinter. Und ich war seit vielen Jahren das erste Mal wieder am Badminton spielen. Und ich habe früher immer gedacht, ich spiele gar nicht so schlecht. Und dort sind so super Spieler, ja. Die haben mir nur die Bälle um die Ohren pfiffen. Und ich habe mich aufgeregt. Und dann hat mir mein lieber Bruder geholfen. Und das darf ich dir jetzt zur Ehre des Herrn sagen, Johann. Ich habe es dir ja auch so schon gesagt. Da hat er mir geholfen, hat er gesagt, Andreas. Es geht doch nicht darum, zu gewinnen, so zu verbissen sein. Freu dich doch. Es geht doch darum, dass man Freude hat. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Dann habe ich gedacht, ja, er hat ja völlig recht. Was soll das denn? Es wird immer welche geben, die viel besser sind als man selber. Und das nächste Mal habe ich gesagt, so, und jetzt gehe ich da hin und jetzt will ich das genau üben, was er mir gesagt hat. Und ein kleines bisschen hat es geklappt, oder? Also zumindest habe ich mich ein bisschen mehr gefreut. Ja, ja, ich freue mich aber auf die nächsten Male. So können wir füreinander da sein, aber auch so wichtig mit und füreinander beten. Gemeinsam Sorgen vor den Herrn bringen, vielleicht auch in Situationen, wo man nicht mehr in der Lage ist, es selber zu tun. Und Bruder Werner Gitt, der hat mal gesagt, es gibt zwei Grundpfeiler der Gemeinde und er hat sie benannt mit Barmherzigkeit und Liebe. Barmherzigkeit und Liebe. Und ich denke, das ist auch ein Punkt, wo uns hilft, nicht zu sorgen, wenn wir genau das tun, nämlich im Wesen Gottes miteinander umgeht. Und vom Wesen Gottes, er ist geduldig, er ist gnädig, er ist barmherzig, er ist voller Güte. Das ist Gottes Wesen, weil die Strafe und der Zorn Gottes auf Jesus Christus, seinem Sohn, schon liegt. Und wenn man mit diesen Attributen miteinander umgeht, dann hilft es, dass die Sorge schwinden müssen. Ja, das heißt einmal, Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Wenn wir das praktizieren können, und es fällt mir selber oft so schwer, ich gebe das ganz offen zu, aber wenn wir das praktizieren, dann befreit es das Herz. Wenn wir dem Herr Jesus wirklich danken, dass man sagt, Herr Jesus, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du mein Leben in der Hand hältst und dass du für mich sorgst. Und deswegen der Weg nochmal von Philipper 4, 6 und da schließt sich der Kreis zum Anfang. Um nicht sorgen, heißt es dort, sollen wir, sondern in allen Dingen, also in allem, was uns bewegt, sollen wir bitten, es vor Gott in Gebet und Flehen mit Danksagung kund werden lassen. Es ihm sagen, er ist doch da, er hört uns ja. Und nicht nur das, er hört uns nicht nur, er antwortet, er handelt ganz aktiv in unserem Leben. Und dann macht er unser Herzen ruhig. Dann lernen wir zu vertrauen und dann dürfen wir unsere Sorge geworfen habend, ständig unter der Dusche stehend, ständig wegspülen, was uns da betrügen will, weil der Herr Jesus da ist und das Leben. Und das hat die Schwester Astrid Kimmich auch erleben dürfen. Es hat nicht geendet mit dieser Diagnose Krebs, sondern als sie dann zum Arztgespräch war, da ist ihr Lied in den Sinn gekommen, und zwar das Lied von Heiko Bräuning, Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich, vor der ungewissen Zukunft Gott vertrauen, in den ausweglosen Lagen Gott vertrauen, an den hoffnungslosen Tagen Gott vertrauen, in den angsterfüllten Stunden Gott vertrauen. Wirf deine Sorge auf mich, ich sorge für dich, sagt Jesus Christus. Und das ist das Beste, was uns passieren kann, diesen wunderbaren Heiland zu haben. Ich möchte schließen mit zwei Punkten. Der erste Punkt, eine Buchempfehlung eines Buchs, das ich noch gar nicht gelesen habe. Das ist aber einfach deswegen, weil gerade die Astrid Kimmich dieses Buch gegengelesen hat und empfiehlt. Und da heißt es Sorgen und Angst beziehen von John F. MacArthur. Eine biblische Therapie, kostet nur 7,90 Euro hier beim CLV. Und da geht es um die Bibelstelle auch. Er wird nicht zulassen, dass etwas über unser Vermögen geht. Vielmehr müssen uns die letzten Endes alle Dinge zum Guten mitwirken. Und außerdem hat er gesagt, dass er uns in unserem Leiden vollkommen machen, befestigen, kräftigen, gründen wird. Und da geht es darum, um die Grundprinzipien der Schrift, um die Zusagen Gottes. Und es soll in diesem Buch neu deutlich gemacht werden, welche hohe Bedeutung sie im Leben eines Christen haben. Und dass der Glaube eben nicht auf irgendwelche psychologische Theorien beruht oder mit Wunschdenken zu tun hat, sondern eine angemessene Antwort auf Gottes geoffenbarte Wahrheit ist. Also ein Buch, ich bin gespannt, ich werde es mal gucken, ich werde mir das wohl besorgen, ein Buch, wo gerade in diese Richtung spricht, das Vertrauen auf Gott, den Herrn, zu stärken.